Warum sich Gott überhören lässt, Teil 2. Herzlich willkommen. Am vergangenen Sonntag haben wir uns die Frage gestellt, was hat eigentlich das Reden Gottes, das Wort Gottes mit Vertrauen zu tun? Festgemacht an Genesis 3, 1. Buch Mose 3. Und wir haben festgestellt, da wo Misstrauen dem Wort Gottes oder Gott selbst gegenüber ist, da wird das Wort nicht mehr empfangen. Es wird verhandelt. Das Wort Gottes wird nicht mehr gelebt, es wird diskutiert. Das Wort Gottes ist keine Gabe mehr, sondern Einschränkung. Und heute möchte ich gerne einen Schritt weiter gehen und die Frage stellen, was hat eigentlich das Wort Gottes, das Hören auf Gott mit unserem Herzen zu tun? Katja, du hast es eben so, finde ich, schon so toll auf den Punkt gebracht. Also möchte mit euch mal in die Kardiologie gehen. Ne, Kardio, lateinisch, das Herz. Kardiologie, es ist ja immer wieder gut, dass man so alle 2-3 Jahre mal so einen kleinen Herztest macht. Und heute würde ich gerne mit euch mal so auf die Reise gehen, einen Herztest zu machen am Ende. Und da hilft mir die Heidi, die letztes Mal schon es wahnsinnig gut gemacht, einen hebräischen Text in Deutsch gelesen. Und heute gehen wir von dem Alten Testament ins Neue Testament, also vom Hebräischen ins Griechische. Heidi, komm, komm, du kannst das. Den griechischen Text. Kann es sein, dass du in irgendeiner Weise so eine Sprachbegabung hast?
Unbedingt,
ja, das,
schon immer.
Das nennt sich Charisma. Ne, du hast Charisma. Mhm. Und du wirst uns jetzt Lukas 8 lesen.
Genau.
Ne, in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung.
Der Gemeinde nicht zumuten, also genau, Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug 100-fach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.
Also was mich an Jesus auch fasziniert ist, dass er in diesen Gleichnissen sprach. Das ist unglaublich. Also sehr komplizierte theologische Zusammenhänge, so einfach zu erklären. Er gebraucht Bilder der damaligen Zeit. Der Reich Gottes ist wie so ein Sauerteig. Das wusste jeder zu der damaligen Zeit, was damit gemeint ist. Und diese Gleichnisse, sind so faszinierend, weil sie diese Bildhälfte haben, weil sie einfach uns mit hineinnehmen in so eine alltägliche Wirklichkeit. Und dann kommt diese Sachhälfte und wir haben es hier mit einem Gleichnis zu tun. Seltener Fall, dass Jesus ein Gleichnis, was er geredet hat, selber auslegt. Das kommt nicht so oft vor in den Evangelien, aber das haben wir hier und das gucken wir uns heute mal an. Also Jesus redet von dem verschwenderischen Wesen Gottes, der einem Sämann gleicht, der sein Wort mit vollen Händen durch die Gegend wirft. Und jetzt haben wir schon das erste Problem, denn der Sämann, der wird von Jesus nicht ausgelegt. Also alles andere wird mehr oder weniger erklärt, aber interessanterweise wird hier nicht von Gott gesprochen, dass Gott der Sämann ist, also nicht in diesem Text, genauso wie Frucht, die wird nicht von Jesus interpretiert, ist auch gar nicht schlimm. Wir gehen jetzt mal im günstigsten Fall davon aus, dass Gott es ist, der sein Wort wie ein Sämann auswirft, mit vollen Händen und durch die Gegend wirft. Ich bin kein Fachmann, ich bin blutiger Laie, was Säen angeht. Als wir bei uns zu Hause Rasen gesät haben, habe ich das an diesen Text gedacht und ich greife in die Tüte mit diesem Samen und werf den so. Mein Problem war, dass ich gegen den Wind geworfen habe. Also die Hälfte war auf der Hose, ein Drittel auf den Schuhen und das andere Drittel irgendwo, aber nicht da, wo es hingehörte. Und ich dachte, Menschenskind, das musst du üben. Also so sehe ich diesen Sämann, der da in seine Tasche greift und diesen Samen so wirft. Und völlig klar, der Same fällt auf unterschiedliche Böden. Hier werden vier Böden beschrieben, der Weg, der Felsen, die Dornen und das gute Land. Und dieses Verhältnis steht so ein wenig im Ungleichgewicht, 3:1. Drei Böden erweisen sich nicht als besonders förderlich, aber ein Boden, der gute Boden, erweist sich als fruchtbringend, weil da dieser Samen wurzeln kann. Wie hören wir dieses Gleichnis? Ich deutete es letzte Woche schon an. Also es gab wirklich so eine Zeit in meinem Leben, da dachte ich, Frank-Erik, du musst unbedingt der gute Boden sein. Das war ganz wichtig, ne? Ich muss der gute Boden sein. Und es entstand so ein wenig Druck bei mir, also was kann ich tun, dass ich der gute Boden bin, weil ich will ja nicht der felsige Boden sein und schon gar nicht dieser Weg, wo diese Vögel kommen, wo Jesus sagt, das ist der Teufel, ne? Also die Ornithologen unter uns, die werden mir zustimmen, also nicht jeder Vogel ist der Teufel. Also das ist ja auch so ein Ding, da müsste man nochmal gucken in dem Gleichnis, was meint Jesus eigentlich mit den Vögeln und dem Teufel? Anderes Thema. Also auf jeden Fall habe ich es so gehört. Und jetzt könnte man sagen, ja, so sind die Heiden. Ne? Man gibt sich so eine Mühe mit dem Wort Gottes und man strengt sich so an, aber diese Ignoranten, die wollen einfach das gute Wort nicht aufnehmen. Was ich damit meine ist, man kann dieses Gleichnis, ich nenne das gerne typologisierend hören. Also dahinter steht, also auch die Wirkungsgeschichte dieses Textes hat gezeigt, dass, ich habe einige Predigten gelesen, die also so eine typologisierende Auslegung gebracht haben von diesem Stück. Also dahinter steht der Gedanke, der eine Mensch, Typ Mensch, ist eher oberflächlich veranlagt, ein anderer ist eher wetterwendisch, während ein dritter mehr gläubig veranlagt ist. Und der eine rein vom Typ her immer unterwegs, gleicht also diesem Wegmenschen. Und für den hat das Wort Gottes wenig Tiefgang und wenig Sinn. Wenn man dieses Gleichnis so liest und so für sich versteht, fällt man vermutlich in eine Falle, weil dahinter steht schnell ein Urteil. Also aus dem Urteil wird dann eine subtile Schuldzuweisung. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen tiefer gucken und meine wirklich sagen zu können, dass es so nicht gemeint ist, obwohl es im Deutschen, wenn wir es so lesen, den Anschein hat. Denn Lukas 8 unterscheidet nicht Menschen, sondern Hörweisen. Also die Frage Jesu ist, was passiert mit dem Wort Gottes, nachdem es gesprochen wurde? Also er möchte uns mit diesem Gleichnis mal die Menschen stehen im Hintergrund, sondern eher deutlich machen, das Wort Gottes ist gesagt von wem auch immer, von dem Sämann oder von der Säefrau, die der mit einer verschwenderischen Art und Weise das Wort Gottes sozusagen unters Volk wirft. Und was passiert jetzt mit diesem Wort? Also der Weg des Wortes, der soll hier beschrieben werden. Man könnte jetzt hier in dem Vers, machen wir zurück, wir sind immer noch bei dem Text. Ja, man könnte jetzt hier in der Auslegung, ab dem Vers 11, man könnte das jetzt so lesen, ne? Da sagt ja Jesus, die aber am Weg sind, das sind die, die gehört haben. Ne? Also wenn man das so im Deutschen liest, kommt man sehr schnell auf den Gedanken, das sind die Menschen, so sind sie und die ändern sich auch nicht. Exegetisch wichtig ist aber zunächst eine Negativbestimmung. Jesus sagt nirgendwo in der Auslegung oder in seiner Interpretation seines Gleichnisses, dass es Menschengruppen gibt im soziologischen oder moralischen Sinne. Also es gibt keine Personalzuweisung. Er sagt nicht, guck mal, die Heiden sind so und die Zeloten sind so und die Römer sind so. Er redet hier vom Wort Gottes. Also das Gleichnis hat eine ganz klare Sachebene. Wie verhält sich das Wort Gottes, wenn es gehört wird? Ich habe euch den Impuls, also diese Predigt gestern schon geschickt, ich erspare mir jetzt eine halbe Stunde über Partizipien zu sprechen. Aber die griechischen Partizipien, die in diesem Text eingebaut sind, lassen keine andere Interpretation zu. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Partizipien im griechischen Text nicht auf den Menschen gehen, sondern auf das Wort, also auf den Weg des Wortes, auf das Hören. Und aus diesem Grunde ist dieser Text ein Text, der eigentlich sagen will, alle vier beschriebenen Böden befinden sich in mir, befinden sich in dir. Und die große Frage ist, wo bist du gerade? Ich komme nochmal auf den ersten Teil. Gott fragt Adam, Adam, wo bist du? Das ist ja keine Wissensfrage oder Informationsfrage, sondern das ist eine Frage nach dem Standort. Auch heute würde Jesus, also meine ich rauszulesen in dem Text, fragt mich Jesus, fragt uns Jesus, wo bist du gerade? Auf welchem Boden bist du gerade unterwegs? Und der Schlüsselbegriff in diesem Gleichnis ist nicht das Wort hören, obwohl es 7-mal vorkommt, 8-mal im Griechischen, auch nicht das Wort Boden, sondern der Schlüsselbegriff ist das Wort Herz. Das kommt im Gleichnis nicht vor, im Eigentlichen, sondern in der Auslegung Jesu. Da kommt 2-mal das Wort Herz vor, Kardia, also Kardiologie, wenn man so will. Dabei, wenn die Bibel von dem Herzen spricht, von unserem Herzen spricht, dann geht es nicht um Gefühl, in keinster Weise, oder um Frömmigkeitsstil. In der biblischen Auslegung des Wortes Kardia geht es um das Zentrum des Menschen. Also die Wahrnehmung, unser Denken, unser Wollen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Entscheidung. Und im Herzen begegnet uns das Wort Gottes. Steffi, du hast es eben, fand ich so schön, deutlich gemacht an deiner Ausführung Kommunikation, also zwischen Ohr und Herz. Also wie höre ich etwas und wie kommt es in meinem Herzen an? Da liegt das ganze Leben, ne? Also diese kurze Strecke, die ist so entscheidend. Und dieses Wort Herz, Kardia, das ist also kein statischer Raum. Der Evangelist Lukas weiß, dass das Herz verführbar sein kann, erschreckbar, zerstreubar oder auch bewahrend. Da heißt es zum Beispiel von Maria, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Ich würde fast meinen, das ist so Typ 4, der gute Boden. Also da ist etwas in ihr Herz gekommen und sie bewahrte es. Es hat Zeit gedauert, es hat Geduld gebraucht, ne, von der hier ja auch die Rede ist, Geduld die Rede und dann entsteht eine wirkliche Frucht. Also exegetisch heißt das Herz kann unterschiedliche Zustände durchlaufen. Und Jesus selbst erklärt dieses Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Der Same ist immer derselbe. Also es nicht so lesen, dass im Grunde genommen der Same auf dem Weg ein anderer Same ist wie unter den Dornen, sondern der Same ist immer der gleiche. Das Wort Gottes. Wie auch immer, von wem auch immer, dieses Wort Gottes gesprochen wird und du es hörst. Das Schöne an diesem Text ist, dass das Wort Gottes, das sagt dieser Text, immer noch hörbar ist. Gott hat niemals aufgehört zu reden. Gott redet. Deshalb ist die Bibel nicht nur Gottes Wort, sie ist Gottes lebendiges Wort. Gott redet. Die Frage ist, trifft das Reden Gottes auf welchem Boden, auf welchen Herzenszustand, wenn man so will, trifft es? Das Wort Gottes ist lebendig, tragfähig, wirksam. Und der Unterschied liegt nicht im Wort, sondern wie es von meinem Herzen aufgenommen wird. Und darum geht es in diesem Gleichnis nicht um Menschengruppen. Es geht nicht um Typen, der eine hört so, der andere hört so, sondern die eigentliche Aussage, finde ich, rein grammatikalisch lässt sich nichts anderes deuten. Es geht um eine ehrliche, barmherzige Bestandsaufnahme heute, wenn wir diesen Text lesen, also Stichwort Kardiologie. Wie ist dein Herzenszustand gerade, wenn es um Gottes Wort geht? Schauen wir uns mal diese vier Hörweisen an. Und jetzt kommt die nächste Folie. Jesus spricht von dem Samen, der auf den Weg fällt. Der Weg. Der Boden ist festgetreten, hart, offenliegend. Der Same bleibt darauf liegen. Er kann nicht eingehen, weil die Oberfläche viel zu hart ist. Jesus redet von Vögeln, die kommen und diese Saatkörner, Samenkörner picken. Also überhaupt keine Chance, dass dieses Wort Gottes da überhaupt wurzeln kann. Und in der Deutung sagt Jesus, Menschen hören das Wort, aber das Wort erreicht das Innere überhaupt nicht. Der Diabolos, der Widersacher, nimmt es weg, bevor es überhaupt Wurzeln schlagen kann. Also die Botschaft ist, es gibt den Zustand, dass das Wort Gottes aktiv weggenommen werden kann. Jetzt müssten wir einen Exkurs machen, eigentlich. Wenn wir jetzt in einer NT-Vorlesung Lukas-Evangelium wären, müssten wir jetzt den Exkurs machen, 4-5 Stunden Teufel. Was meint Jesus jetzt hier mit Diabolos? Also ist es personifiziert? Oder ist es im Grunde genommen die Aussage, dass Kräfte, dass Wirkungskräfte uns daran hindern, dass das Wort Gottes überhaupt greifen kann? Müsste man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen. Mir ist nur wichtig zu sagen, der erste Zustand, der erste Herzenszustand, dich erreicht das Wort Gottes, aber es gibt Kräfte, Mächte, vielleicht auch die Person, die es dir nimmt. So wie wenn Vögel kommen, das heißt nicht, die Vögel sind der Teufel, ne? Also bitte, sondern so wie wenn Vögel kommen und dieses Wort picken. Wichtig ist, hier geht es nicht um moralisches Versagen. Das ist ganz wichtig zu hören. Es geht nicht um eine Fehlleistung, um moralisches Versagen, sondern es geht um die Realität des Hörens. Es gibt Zeiten, so der Text. Da ist unser Leben so dicht, so laut, so festgelegt, so festgefahren, dass das Wort Gottes überhaupt keine Chance hat. Null. Und jetzt bitte nicht nur an die Ungläubigen denken, sondern dieser Text sagt, wenn man ihn so liest, auch in meinem Leben könnte es so sein, obwohl ich Jesus angenommen habe. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich bekehrt. Jesus ist in meinem Leben. Ich glaube, er ist der Sohn Gottes und er wird wiederkommen. Auch in diesem Herzen kann dieser Zustand kommen, dass es wie verhärtet ist. Frage: Ist das gerade dein Zustand? Kleiner Exkurs, mal so eben aus der Tasche. Fällt mir gerade ein, wo ich hier stehe. Erweckung. Missverständnis ist, dass wenn wir von Erweckung reden, die einige Christen meinen, Erweckung ist ein Zustand, wo Menschen, die Jesus nicht kennen, auf einmal sich zu Jesus bekehren, und zwar in einem größeren Maße. Das ist theologischer Blödsinn. Erweckung heißt Wiederbelebung. Dahinter steht dieses Bild, wie bei so einem Schwimmer, ne? Der schwimmt und jetzt wird er ohnmächtig oder was auch immer, er schluckt Wasser und dann wird er an Land gezogen und jetzt wird er wiederbelebt. Stellt euch dieses Bild vor. Das heißt, in diesem Menschen ist noch Leben, so ein Fünkchen Leben. Und es gibt Menschen, die in ihrer Frömmigkeit so ein Fünkchen Glauben haben. Und wenn wir von Erweckung reden, dann meinen wir genau diese Menschen, diese alten Lieder, weg die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Ne, diese alten Kirchenlieder beschreiben genau das. Erweckung meint nicht Bekehrung von Menschen, da müsste man sagen, es muss erstmal eine Wiedergeburt geben, wenn man so will. Erweckung meint, dass Menschen, die nicht mehr Gott spüren, nicht mehr glauben können, aber da ist noch etwas an Fünkchen Glauben da, dass da ein neuer Wind reinkommt, ein neuer Atem Gottes reinkommt. Und das hat dann zur Folge, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, sich zu ihm öffnen. Also Erweckung hat immer diese Nebenwirkung, dass im Grunde genommen Menschen sich bekennen. Das ist aber wichtig zu wissen. Und dieser Zustand hier, der Weg, wäre für mich so ein Zustand, schön zu beschreiben, was wir mit Erweckung meinen. Klammer zu, kleiner Exkurs. Dann beschreibt Jesus als nächstes den felsigen Boden, also ein anderer Herzenszustand. Der Same fällt rein, er wurzelt und er geht sehr schnell auf, aber das Wachstum ist nicht sichtbar, weil keine Tiefe da ist bei dem felsigen Boden, keine Erdschicht, wo die Wurzeln wirklich greifen können. Die Pflanze verdorrt und sobald irgendeine Belastung kommt, ist es vorbei mit dem Samen. Also Jesus sagt, diese Menschen nehmen das Wort mit Freude auf, glauben proskairon, für eine Zeit proskairon, für eine Zeit, für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes Zeitfenster. Aber wenn die Prüfung kommt, wenn die Herausforderungen kommen, wenn der Alltag kommt, dann sind sie weg. Also typisches Ding, man geht zu einer, wie ich sagen, inspirierenden, motivierenden christlichen Großveranstaltung mit richtig toller Musik, mit tollen Speakern, mit wirklich guten Themen, mit einer Atmosphäre, die inspirierend ist. Und ich hatte als Jugendpastor genau dieses Ding. Ich erinnere mich, wenn ich hier an diesen felsigen Boden denke, an einen jungen Mann, den ich getauft habe. Aber ich hatte die Frage, soll ich das machen oder nicht? Damals hatte ich diese Frage, weil er sagte mir im Gespräch, ich hab ihn gefragt, wie bist du zum Glauben an Jesus gekommen? Und er sagte, ich war bei einem amerikanischen Gospelchor auf dem Konzert. Und ich war so beeindruckt von dieser Show, von diesen Liedern und von diesen Texten. Ich war so fasziniert und habe Gott gefühlt. Und jetzt möchte ich mich taufen lassen. Ich konnte gar nicht anders als ihn taufen. Aber ich hatte das Gefühl, da fehlt was. Da ist Glaube, ja. Aber ich bin froh, dass er getauft wurde, weil ich glaube, dass die Taufe ihn bewahrt. Das sagt auch das Neue Testament. Aber wisst ihr, was ich meine an diesem Beispiel? Man kann in Begeisterung das Wort Gottes aufnehmen, aber die Tragfähigkeit ist nicht da. Das Kardia ist offen, aber nicht tief genug. Begeisterung ersetzt keine Verwurzelung. Das will Jesus damit sagen. Das ist keine Verurteilung, sondern eine realistische Beobachtung geistlichen Lebens. Höre es nicht verurteilt. Und jetzt kommt der dritte Boden. Der dritte Boden ist der unter den Dornen. Der Same fällt da rein, der Same wurzelt. Der bleibt auch nicht oberflächlich, sondern geht tief. Aber da sind die anderen Dornen und die anderen Sträucher ersticken den guten Samen. Und Jesus benennt diese Dornen sehr konkret. Sorgen, Reichtum, Vergnügen des Lebens, das alles ist nicht böse. Hört es nicht verurteilend. Aber alles zusammengenommen kann das Wort einengen, überlagern, ihm die Luft nehmen. Würde bedeuten, die Kardia, also das Herz, ist überfüllt. Da ist zu viel drin. Und andere Stimmen werden größer und lauter und für das Wort Gottes bleibt wenig Raum. Das meint dieser Zustand. Das Wort wird gehört, aber kommt nicht zur Reife und Frucht bleibt aus. Nicht, weil das Wort schwach wäre. Das Wort ist immer das Gleiche. Sondern weil ich im Herzen, in meinem Herzen, dem Boden nicht den Raum habe. Und dann spricht Jesus vom guten Boden. Hier wird das Wort gehört, es wird aufgenommen, es wird, und das ist entscheidend, es wird bewahrt. Hier steht im Griechischen das Wort katechein, festhalten, nicht loslassen, bewahren über einen längeren Zeitraum. Das meint eigentlich katechein, also dieses Wort bewahren. Und diese Menschen bringen Frucht, also Karpos. Und diese Frucht wird nicht explizit ausgelegt. Jesus sagt nicht, was die Frucht konkret ist. Aber vermutlich, wenn man weiterliest, man müsste dann irgendwann später mal über geistliche Frucht reden, es wird ein anderer Lebensstil wird sichtbar werden. Ja, also das ist sicherlich damit gemeint. Also das heißt, der gute Boden ist nicht der Idealtyp, weg von diesem Denken, sondern es ist der optimale Zustand der Kardia. Und deshalb heute die Frage, Kardiologie, was ist mit deinem Herzen los? Findest du dich da bei den Vieren? Also so gelesen zeichnet Jesus keine feste Menschengruppe, sondern es beschreibt die Weise des Hörens. Und hier geht es nicht um Schuld, es geht nicht um Versagen, es geht überhaupt nicht darum zu werten, sondern aufzuzeigen. Es geht um Aufmerksamkeit und es geht um Ermutigung. Obwohl mein Herz vielleicht einem Weg gleicht, Gott sät weiter. Der hört nicht auf. Obwohl meinem Herzen vielleicht dem steinigen Boden gleicht, okay, sagt Gott, nochmal, nochmal, weitermachen. Unser Herz erlebt Wechselwirkungen, Begeisterung, Ablenkung, Prüfung. Und das ist kein Defizit, das ist menschlich. Aber das Gleichnis ruft uns nicht dazu auf, perfekte Böden zu werden, sondern treu zu hören und zu prüfen, wie viel Raum in meinem Herzen gebe ich dem Wort Gottes. Wenn heute Dornen da sind, ist dennoch irgendwann Frucht möglich. Und wenn du verhärtet bist, vielleicht auch deshalb, weil du so negative Erfahrungen in christlichen Gemeinden gemacht hast, und diese Anbetungslieder dir überhaupt nichts sagen, weil du so verletzt bist, weil du enttäuscht wurdest, weil du gerade in der christlichen Gemeinschaft Narben bekommen hast, die so wehtun und du sagst, ich will dieses Halleluja-Gesinge nicht mehr hören, dann ist das ja nicht was gegen die Lieder, sondern es hat doch mit deinem Herzenszustand zu tun, verstehst du? Und die Einladung ist, wenn wir diesen Text hören, ist es möglich, dass ich mein Herz weich mache, wie so ein guter Boden. Und was müsste ich tun? Nächste Folie bitte. Wenn man jetzt diese vier Böden nebeneinander legt, ja, also dann müsste man sagen, wir erkennen darin eine gewisse Bewegung. Es ist wie eine innere Steigerung. Die Steigerung verläuft von keiner Aufnahme über kurzfristige Aufnahme zur konkurrierenden Aufnahme hin zur bewahrenden Aufnahme. Weg, Felsen, Dornen, guter Boden. Das ist eine Steigerung, wenn man so will, die da enthalten ist. Das heißt, Gott möchte doch nicht, dass wir, wenn wir mit ihm in Kommunikation, in Kontakt sind, dass sein Wort verdorrt, Er möchte doch, dass das Wort wurzelt, dass es von der Oberfläche zur Tiefe kommt. Und die Frage ist heute Morgen: Ein Herz wird nicht dadurch guter Boden, dass es perfekt ist, sondern dass das Herz lernt, das Gehörte zu bewahren. Das meint das Gleichnis. Hören kann tiefer werden. Das ist ein Prozess. Heute mag mein Herz noch voller Dornen sein. Gestern war es vielleicht felsig. Aber die Einladung Gottes lautet, das Herz so weich fruchtbar zu machen, dass das Wort in mir greift und es zu einer Frucht kommt, also das heißt zu einem anderen Lebensstil. Also das Ziel ist nicht Perfektion, sondern das Ziel ist Verwurzelung. Verwurzelung. Und jetzt habe ich zum Schluss drei Fragen mitgebracht. Welcher Boden in dir dominiert gerade? Also welcher Herzenszustand? Mal ganz ehrlich. Was ist da an Belastung in deinem Leben? Was sind die Wunden? Warum kannst du sagen, ich würde mich ja so gerne mitfreuen mit den anderen, wenn die da so toll von Jesus reden, aber ich kann es nicht mehr. Was ist es denn? Was hat dein Herz so hart gemacht? Ich meine jetzt nicht ungläubige Menschen, sondern ich meine dich, mich. Die zweite Frage ist, wie lange dauert das schon? Wie lange dauert dieser Zustand schon bei dir? Eine Woche? Ja? 5 Jahre? Und hast du vielleicht eine Idee, was du tun könntest, damit sich das ändert? Was könnte das sein? Ohne Druck. Ich rede hier nicht von geistlichen Programmen. Ich rede nicht von irgendwelchen in Schrittabfolge gemachten Schritte machen zu müssen. Was kann das sein? In der ersten Predigt ging es um das Verhältnis Gottes Wort Misstrauen. Heute geht es Gottes Wort und Herz. Nächste Woche reden wir Gottes Wort und Stille. Ruhe. Kontemplation. Ich lasse jetzt mal eine Zeit des Nachdenkens. Also wenn man so will, wenn ich jetzt in diese Sprache reingehe, die ich abgelegt habe, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Christenheit Erweckung braucht. Wir sind verkopft. Glaube kann verkopft werden. Wir brauchen diese ehrliche, freudige, einfache Nachricht: Jesus ist mein Herr. So, ganz schlecht. Voller Vertrauen. Und dann werden wir etwas bewirken und dann werden Menschen denken, hey, die machen das aber cool da. Das will ich auch. Das ist Evangelisation. Also die Frage ist, welcher Boden dominiert? Mal ganz ehrlich, wie lange dauert dieser Zustand schon? Und was könntest du tun? Das sind so Seelsorgefragen, ne? Also ich auch hier merke, ich gebe euch keine, das werde ich nicht mehr tun, ich werde euch keine Antwort geben. Aber ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken, was du tun könntest, damit sich dein Zustand ändert.